die haben ja eigentlich diesen Urinstinkt, sie wollen gehen und wollen gehen. Und oft wird den Kindern das aber abtrainiert, weil, na, hier ist jetzt zu gefährlich und na, wir wollen jetzt hier schnell von A nach B, wir haben dafür jetzt keine Zeit. Nehmt euch die Zeit, sag ich immer, ja. Nehmt euch die Zeit, nutzt jetzt hier im Alltag diese Situation, dass die Kinder sich da jetzt bewegen können.
Herzlich willkommen, meine Lieben. Ich bin's wieder, Petra Russo, euer Host für How to Baby, der Podcast für alles rund um eure Kinderwünsche, Kindererziehung, Babys und deren Entwicklung, Schwangerschaft und wie man es halt so gut hinbekommt mit den Kleinsten. Heute habe ich, nachdem wir ja Schwerpunktsendungen hatten zu Adipositas und Übergewicht, das Gegenprogramm, nämlich die Bewegung. Wir haben es schon angekündigt, bewegte Babys, wie geht denn das? Wie lernen sie? Worauf muss man achten, wenn wir wollen, dass sie schneller sitzen, gehen und dergleichen? Also es gibt ganz viele Dinge, die man hier neuester Forschung zufolge berücksichtigen darf. Und meine Gesprächspartnerin heute ist Kinderphysiotherapeutin. Ihr Name ist Anne Kohl und sie ist unter Kid Physio, in den Shownotes werde ich es euch wieder anführen, immer für euch da und gibt euch Tipps, ist in Österreich mit Hebammen verlinkt und wird dementsprechend heute mit mir im Podcast über bewegte Babys sprechen. Hallo liebe Anne, danke fürs Gespräch.
Hallo Petra.
Liebe Anne, ich habe es gesehen, auf der Website von dir ist gleich mal vorneweg die BOBAT-Therapie für Säuglinge. Was ist das?
Also die BOBAT-Therapie ist ein therapeutisches Konzept. Das ist ein sehr ganzheitliches Konzept. Es wurde in den 50er Jahren von einem Neurologen, von Karel Bobart und seiner Frau, erfunden. Und die haben sehr viel mit Menschen gearbeitet, die eine neurologische Grunderkrankung haben, also die zentral gestörtes Bewegungsbild haben, also eher so Lähmungen haben, Spastiken haben und haben ein Konzept entwickelt, damit diese Menschen wieder mehr in die Selbstständigkeit kommen können. Und auch dieses BOBAT-Konzept, also das gibt's ja nicht nur bei uns Physiotherapeuten, auch die Pflege arbeitet mit diesem BOBAT-Konzept und das ist jetzt auch schon international weiterentwickelt und wird immer versucht, dass das auf den neuesten Stand kommt. Also das größte Ziel ist bei diesem BOBAT-Konzept die Selbstständigkeit, dass man die Selbstständigkeit und auch die innere Motivation zur Selbstständigkeit eines Menschen fördert.
Und BOBAT gibt es schon bei Säuglingen, also unmittelbar nach der Geburt kommt diese Diagnose. Wie erfolgt die?
Die Diagnose wird vom Kinderarzt gestellt. Also dafür gibt es ja auch diese Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen und auch direkt nach der Geburt werden halt bestimmte Tests und Screenings durchgeführt. Es wird auch geschaut, wie bewegt sich das Kind? Sind das sehr runde Bewegungen, sehr kreisende Bewegungen oder sehr stereotype Bewegungen? Das heißt, macht das Kind immer das Gleiche? Sollte das Kind also wenig Varianten zeigen in seiner Bewegung, dann wird man wohl noch mal näher schauen, ob was da jetzt nicht passt.
Mhm. Und dann kommt es auch bei Säuglingen bereits zu neurologischen Untersuchungen, um herauszufiltern, woran diese Bewegungsmustereinschränkung liegen könnte.
Genau.
Okay. Gut, aber steigen wir vielleicht ein, ein bisschen raus aus der ganz ernsten Diagnose, Robert, rein in die bewegten Babys, weil da gibt's jetzt ganz viel zu besprechen. Ich denke, viele Mamis und Papas sind sehr ungeduldig, vor allem wenn die anderen Kinder beobachtet werden und da gehen viele schon mit 9 Monaten, andere mit 1,5 Jahren und sitzen welche mit 6 Monaten, andere mit 4. Woran sollte man denken? Wie sollte man sich entspannen? Was versteht man unter bewegten Babys und was kann man fördern? Welche Lagen und vor allem Wege zum Gehen gibt es?
Ja, also als erstes sage ich immer, jedes Kind ist individuell. Ja, also man kann Kinder nicht miteinander vergleichen. Auch Zwillinge kann man nicht miteinander vergleichen. Da ist der eine ein bisschen schneller, der andere ein bisschen gemütlicher, sage ich immer ganz gerne. Da spielen so viele Dinge eine Rolle. Auch die Psyche spielt eine Rolle. Es gibt Kinder, die sind ein bisschen mutiger. Es gibt Kinder, die sind ein bisschen ängstlicher oder vorsichtiger. Das spielt alles mit eine Rolle in der Motorik, in der Beweglichkeit, ja. Genau. Und es gibt einfach Kinder, die sind ein bisschen schneller entwickelt, und es gibt auch Kinder, die sind ein bisschen ja, gemütlicher. Also ich würde jetzt gar nicht sagen langsamer. Und es gibt ja nicht nur die Bewegungsentwicklung, sondern also dieses Gehirn im ersten Lebensjahr, das macht ja quasi einen Marathon, ja. Ja. Also wir haben ja nicht nur die Bewegung, die voranschreitet, sondern da kommt dann Sprache dazu, da kommt dann auch noch Zähne dazu, da kommen erste Erkrankungen, das Immunsystem muss viel arbeiten. Da kommen neue Erfahrungen vom Denken her dazu. Also da spielen so viele Dinge eine Rolle. Ich erkläre das auch ganz gerne immer wie so ein Apothekerkasten, wo so verschiedene Schubladen sind. Also ja. Man hat halt quasi dann im Gehirn eine Schublade für die Bewegung, eine Schublade für die Sprache, eine Schublade für das Denken. Ja, und da kann es natürlich dann auch einmal sein, dass zum Beispiel bei der Bewegungsentwicklung jetzt erstmal gar nicht viel weitergeht, weil einfach die Schublade für Sprache jetzt ganz, ganz weit offen ist. Und da passiert jetzt ganz, ganz viel da drinnen.
Gut, aber wir haben ja heute die Schublade Bewegung geöffnet. Genau. Anne. Und jetzt gibt es natürlich sehr engagierte, vor allem beim ersten Baby, wenn man noch nicht viel Erfahrung hat und es noch nicht beobachten konnte, ab wann sich die Schublade öffnet, beziehungsweise wie lange sie offen bleibt. Ja, und da wollte ich jetzt fragen, man sieht ja allenthalben dann auch Betreuungspersonen, die die Kinder dann zum Gehen bewegen wollen und mit ausgestreckten Ärmchen da durch die Gegend stapfen oder auch beim Sitzen sie hinsetzen und hinten ein Polster hinlegen und so weiter. Also es gibt, lass mich gleich mal reinsteigen, ganz viele Dinge, die man nicht tun sollte, und auf die möchte ich jetzt heute eingehen. Genau. Weil wir wollen alle bewegte Babys, wir wollen alle etwas für die motorische Entwicklung tun. Wir wissen, unser größtes Problem in der weiteren Kindheit ist die Unbewegtheit, die, ich würde sagen, ja, fast Schüchternheit, die Kinder austesten zu lassen, sie auch mal stürzen zu sehen, und da möchte ich jetzt hin. Also wie bringe ich mein Baby in eine gesunde, natürliche Bewegung, und welche Muster kann man im Gehirn gleich sehr früh abspeichern?
Also das Allerwichtigste, sage ich immer, ab auf den Boden. Ja, also eine Matte drunter, viel das Kind einfach bewegen lassen, möglichst wenig in irgendwelche Gerätschafteln setzen. Das heißt, also gerade wenn die so 3, 4, 5 Monate alt sind, in dem Bereich gehören Kinder ganz viel auf den Boden, um sich selbst entdecken zu können, um sich selbst ausprobieren schon zu können. Wenn die relativ lange in solchen Wippen drinne liegen, dann können sie erstens den Kopf nicht so gut zu jeder Seite bewegen. Sie können ihre Füße nicht entdecken, sie können ihre Arme nicht entdecken. Ich sage auch immer, ein Kind hat 4 Seiten, das heißt, das muss nicht nur am Rücken liegen, man kann das Kind auch mal auf die Seite legen, und was auch ganz wichtig ist, ist die Bauchlage, weil aus der Bauchlage heraus das Kind wesentlich mehr wahrnehmen kann. Also so ab dem 2., 3. Lebensmonat, wenn die Kinder dann schon den Kopf ganz gut halten können, kommt ja dann auch so das Stützen dazu. Und dann können sie quasi nicht nur rechts und links sehen, sondern auch oben und unten. Sie können den Raum wesentlich schon ein bisschen besser wahrnehmen. Also da ist die Bauchlage, spielt da auch eine ganz große Rolle, weil auch aus der Bauchlage heraus dann die nächsten weiteren Schritte passieren, bis zum dann später Krabbeln, Aufstehen, Gehen und so weiter.
Gut, jetzt haben wir natürlich neue Forschungen. Wir wissen sehr viel mehr als noch vor 10 Jahren, gerade beim Thema Bewegung, Physiotherapie und Wirbelsäule. Wir wissen auch zu Themen wie plötzlichem Kindstod und dergleichen, dass natürlich Bauchschlafen absolut nicht empfohlen wird. Aber wie Bauchlage unter Beobachtung der Eltern, genau, Und Bauchlage natürlich, wie du sagst, auf der Matte tagsüber, damit sie dann schnell sich in die Robbenposition hineinentwickeln, nehme ich an. Und aus der Robbenposition passiert ja im Gehirn sehr viel. Ja, es geht ja, wie du gesagt hast, eines ins andere. Und die Sprachentwicklung hängt auch an der Bewegung. Insofern, da würde ich jetzt mal gerne rein. Was kann man denn heute aus der heutigen modernsten Forschung wirklich Gutes tun zum Thema, wie transportiere ich das Baby, in welchen Gerätschaften? Weil ich glaube, ich habe es selbst noch verwendet vor 25 Jahren, diese Gehfreis haben die geheißen. Ja. Und da bist du ja ganz empfindlich und sagst, weg damit. Auf keinen Fall ein Gehfrei nehmen, damit die Kinder irgendwie gestützt durch die Gegend sich transportieren. Was genau kann man alles bedenken, Anne?
Also wie gesagt, so wenig wie möglich einfach eingreifen, das Baby machen lassen. Also gerade so diese Gehfreis und auch diese Türhopser, ja. Also das sind total unnatürliche Bewegungsarten für ein Kind. Vor allen Dingen, wenn es oft werden die ja da schon hineingesetzt, wenn sie 4, 5 Monate sind. Wenn man sich überlegt, was macht ein 5 Monate altes Baby? Ein 5 Monate altes Baby kann sich vom Rücken auf den Bauch drehen und kann sich am Bauch stützen. So, das heißt auch, dass es da für den Rumpf in dieser, sag ich mal, vertikalen Position, quasi es steht ja da mehr oder weniger drinne, noch gar nicht dafür körperlich und auch kognitiv noch gar nicht geschaffen ist. Ja, es hat ja auch noch frühkindliche Reflexe, die bis zu einem halben Jahr aktiv sind. Da versucht es dann mit so einem Zehenspitzengang, sich dann quasi unten irgendwie zu halten. Und es wird dann dieser Schreitreflex, den das Kind halt hat, das ist ein Reflex, der dann auch abgebaut wird. Der wird dann dafür genutzt und kann dann natürlich auch nicht abgebaut werden. Das ist einmal das eine. Das andere ist, der Rumpf ist dafür überhaupt noch nicht stabil genug. Dann sitzen die da drinnen, sind total starr, können sich nicht drehen. Die ganze Rumpfmuskulatur, die braucht Rotationen, ja. Es braucht Stütz für die Arme, alles Mögliche, um überhaupt sich gut in den nächsten Entwicklungsschritt nach oben zu bewegen. Und das kann das Kind in diesem Gerät nicht. Ja, also ich habe in meiner Praxis schon Zehenspitzenkinder gehabt, weil sich das dann einfach dieser Zehenspitzenstand so manifestiert. Das heißt, dass einfach diese Muskeln da unten immer kräftiger und stärker werden. Und das Kind kommt dann gar nicht später mit den Füßen auf den Boden. Die haben dann auch von der Bauchmuskulatur Probleme, dass sie die gut aktivieren können, weil sie einfach nicht gelernt haben, wenn sie am Boden auf dem Rücken liegen, ihre Füße nach oben zu nehmen und ihre Füße mal in den Mund zu nehmen. Also das hat ganz viel Auswirkung auf die Fußentwicklung, auf die Bauchmuskel-Rumpfkräftigung, also auf die ganze Haltung nach oben, wenn man die Kinder in diesen Geräten hat. Und auch der Türhopser. Was macht das Kind? Es stoßt sich da ab. Hüpfen kommt bei Kindern erst so mit dem zweiten Lebensjahr, dass die anfangen zum Springen. Erst dann sind auch die Knochen dementsprechend stabil genug, also die dementsprechend auch vom Becken stabilisiert und von den Muskeln bis dahin gut geschützt, dass das Kind eigentlich diesen Prall, den es da macht, auch rauf und runter, und das wird ja immer, potenziert sich ja immer mehr, dass es das gut abfangen kann.
Jetzt gehe ich nochmal zu den Zehenspitzen zurück, weil ich denke an die vielen Balletttänzerinnen und Balletttänzer und an die Wadenmuskulatur, die sich ja durch das Zehenspitzengehen extrem gut entwickelt und dann auch später bei Erwachsenen ja immer wieder empfohlen wird, auf den Zehenspitzen dann wiederum zu gehen, weil man ja das verlernt dann später. Wenn das Kind jetzt ohne Gehfrei ist oder dergleichen eine Zeit lang in der Kleinkindheit gerne auf den Zehenspitzen geht, was sagt man da dazu?
Also das ist eine normale Entwicklung. Die spielen sich natürlich dann, wenn sie dann schon gehen können, dass sie ein bisschen ausprobieren. Was können meine Füße alles? Und solange sie immer wieder auf den Boden mit den Füßen kommen und das quasi nur so ein Zwischending ist, ja, ist das alles ganz normal. Also solange sie immer noch variieren können und die meiste Zeit des Tages auf dem kompletten Fuß gehen, ist das eher so eine spielerische Variante, sich auszuprobieren.
Okay. Gehen wir wieder zu den engagierten Eltern, die natürlich Bewegungsmuster fördern wollen. Welche Dinge gibt es, mit Ausnahme, dass man jetzt am Boden das Kind sich austesten lässt und auch akzeptiert, dass es eine gewisse Grundgenetik gibt, auch wie du gesagt hast, ab wann sie den Kopf selbst halten können. Manche können das schon mit 3 Wochen, andere brauchen 3 Monate. Aber genau. Woran liegt das eventuell und woran erkennt man das, wenn der Kopf so wackelt und welche Möglichkeiten gibt es, welche Erfahrungen hast du mit kraniosakraler Therapie nach der Geburt etc.? Es kommt ja auch darauf an, wie sie lagen im Mutterleib und wie sie geboren wurden. Also ich würde gerne mal da hineingehen, damit man da vielleicht diese Differenzierungen schafft.
Genau, also es gibt schon Kinder, die, wenn die dann so früh schon den Kopf halten können, hängt das oft damit zusammen, also wie du sagst, wie sie geboren wurden. Da hängt, also wenn es eine sehr stressige Geburt war, es ist ja auch bei uns, erkläre ich immer, wenn wir Stress haben, wir spannen uns an. Also wir sind dann auch verspannt, wir wissen genau, was wir dann tun müssen. Babys wissen das ja noch nicht, weil sie sich einfach noch nicht so gut bewegen können. Und da hilft, um diese stressige Geburt und dieses Ankommen aufzuarbeiten, recht gut auch so kraniosakrale Techniken. Also das heißt, dass man dem Kind so ein bisschen diese Überspannung, die oft hinten im Rücken in dem faszialen System ist, also das ist das, was über dem Muskel drüber ist, dass man das ein bisschen aufarbeitet. Und die Babys haben noch sehr viel Selbstheilungskräfte. Das heißt, man braucht denen oft nur einen ganz sanften Input geben in dieser kraniosakralen Therapie und das System arbeitet für sich selbst.
Also eine Selbstheilung, die natürlich, wie du gesagt hast, in den Faszien, wo ja alles abgespeichert wird, unser ganzes Leben, speichern wir alle Erinnerungen, positive wie negative, in den Faszienschichten, die ja mehrlagig sind, ab. Ja. Das ist wie ein Gedächtnis, das wir bis zum Tod mit uns mittragen, sozusagen. Genau. Auch eine sehr moderne Zugangsweise jetzt, das gibt es zwar schon länger, aber Faszientherapien, das beginnt ja jetzt erst wirklich auch von der Schulmedizin involviert zu werden in den Zugang in die Physiotherapie. Gut, gehen wir jetzt zurück. Sagen wir, das Kind hatte eine dementsprechende stressige Geburt und man arbeitet mit kraniosakraler Therapie. Wie fange ich es dann auf und welche Bewegungsförderung, um es wirklich zu einem bewegten Baby zu machen, um es zu encouragieren, um ihm Selbstvertrauen zu geben, kann man anwenden?
Ja, also rein die kraniosakrale Therapie ist ja das, was die Eltern zu Hause nicht machen können. Ja. Was ich dann ganz gerne mit anbiete, ist, also oft haben diese Kinder ja, die brauchen ein bisschen noch eine Ankommenszeit, dass ich ihnen ein Nestchen Lagerungsmöglichkeiten mitgebe. Wie können sie das Kind zu Hause lagern? Wie können sie beim Wickeln, beim Anziehen, beim Aufnehmen, also wenn man das Kind nach oben nimmt, zum Tragen und wie kann ich das Kind wieder hinlegen? Wie kann ich da schon die Bewegung mit anbahnen, vor allen Dingen viel über Drehbewegungen? Genau, dass man auch das Kind dann mal am Schoß oder am Bauch, also Bauch an Brust quasi auf den Bauch legt, wie man das Kind tragen kann. Genau, also solche Dinge. Wie kann ich das Kind auch auf der Seite lagern zum Schlafen? Also solche Dinge.
Gut, jetzt hat das Baby den Schritt in die Eigenständigkeit, nämlich selbst zu gehen, geschafft. Um den ersten Geburtstag, vielleicht manche mit 1,5, vielleicht manche später, das wollen wir jetzt gar nicht, das können wir auch gar nicht wirklich festmachen. Aber wie geht die Reise weiter? Wie geht die Bewegungsförderung beim Kleinkind weiter? Ich nehme an, zunächst einmal durchs Vorleben, wie beim Essen, oder? Also die sehen ja, wie sich die Eltern bewegen und dann wollen die mit. Oder ob schon Geschwister da sind, die herumlaufen.
Genau, also einfach das eine ist das Vorleben, dass man quasi, also wenn die Kinder dann gehen, dass man sie einfach auch viel ausprobieren lässt, ne? Also dass man sie einmal laufen lässt, dass man die Umgebung dementsprechend dann natürlich auch gestaltet. Kinder, die dann gecheckt haben, wie sie das Gehen Spaß macht, ne? Die wollen dann überall hinlaufen, dass man quasi dem auch einen sicheren Rahmen gibt, ne? Dass man sein Kind natürlich dann dementsprechend da nur gehen und laufen lässt, wo es natürlich sicher ist. Das heißt, man lässt sein Kind nicht auf die Straße laufen oder so, ne? Genau. ja, dass man dem Kind auch dementsprechend mit ja auch zu Hause Bewegungsangebote bereitstellt, ein Pickler-Dreieck zum Beispiel, wo es einmal raufklettern kann oder über verschiedene Unterlagen gehen lässt. Auch beim Krabbeln ist das genauso. Da gebe ich auch oft einfach ganz einfache Ideen mit, wie man das Umfeld dementsprechend gestalten kann, dass das Kind, was es jetzt quasi neu gelernt hat, weiter üben kann und einspeichern kann.
Okay, du hast Pickler-Dreieck genannt. Pickler hat sich verwehrt gegen dieses von den Großeltern beliebte mit Armen hoch gehen lernen. Können wir vielleicht da nochmal wirklich einen Hinweis geben? Bitte nicht machen. Was kann alles passieren?
Genau, also das eine ist halt, wenn man von Anfang, also gerade wenn die Kinder noch nicht gut gehen können, ja, und man nimmt sie dann, die Kinder wollen natürlich, die wollen gehen, ne, und die nehmen dann natürlich jedes Ding an die Hand, was sie kriegen können, und wenn es halt Oma und Opas Hände sind. Das Problem dabei ist, dass die Kinder sich dann wesentlich mehr nach hinten beugen und die Arme nach oben haben, das heißt, sie verlagern ihr Gewicht nicht nach vorne, und wenn sie dann fallen, fallen sie natürlich nicht auf die Hände, sondern sie fallen dann nach hinten. Das heißt, also das ganze Lernen, motorische Lernen, was das Gleichgewicht angeht, ist dann komplett anders. Sie lernen auch nicht, wie sie sich selbst quasi, also vom Boden wieder herauf aufstehen können, wie sie hinfallen können, wie sie wirklich ihr Gewicht auf beide Füße rechts, links verteilen können. Und auch, ich habe es selbst gelernt, das macht ja auch was mit einem Kind, und ich brauchte keine Hilfe dazu. Mhm. Also von der Motivation, von der Psyche her.
Ja, jetzt Anne, hat man auch so ein paar Parameter, wenn das Kind Treppen steigen kann, eigenständig, dann hat man auch so einen Indikator, wie die Gehirnentwicklung verläuft. Man hat früher gesagt, sobald ein Kind links, rechts gehen kann, die Treppe hinauf, ist es sozusagen bereit, das Gehirn, dass es sauber wird. Ja, ist das heute noch gültig?
Würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also mit dem Sauberwerden, das ist ja so eine eigene Geschichte, da spielen ja ganz, ganz viele andere Dinge auch noch eine Rolle. Mhm. Hormone, auch die kognitive Entwicklung im Gehirn. Also da spielen relativ viele Dinge eine Rolle. Wichtig ist halt wirklich, dass man das Kind begleitet beim Treppensteigen. Am Anfang gehen sie auf allen Vieren rauf, irgendwann halt es ist genau das Gleiche wie auf der Ebene, ja. Also am Anfang krabbeln die Kinder, irgendwann halten sie sich fest und gehen quasi seitwärts hinauf, dann mit einer Hand, und beim Treppensteigen ist es genau das Gleiche. Mhm. Ja. Nur dass man halt wirklich dabei bleiben muss und dementsprechend quasi wieder diese Umfeldgestaltung, ich bleib dabei, greif aber nicht ein und gebe dem Kind damit die Sicherheit, du kannst das, du schaffst das.
Gut, es gibt es viele Eltern, die in der urbanen Umgebung leben mit den Kindern, also in der Großstadt, wo die Bewegungsfreiheit immer unfreier wird. Was kann man da für Tipps geben zum Thema Bewegungsförderung, jetzt mit Ausnahme zum nächsten Spielplatz zu gehen oder dergleichen, aber zu Hause, auf kleinem Raum?
Also Spielplatz ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee, den so oft wie möglich zu besuchen, um sich austoben zu können. Genau, auf kleinem Raum, gerade ich sage das auch immer, wenn schlechtes Wetter ist, Kinder wollen sich bei jedem Wetter bewegen. Dass man zu Hause zum Beispiel die Couch dementsprechend her richtet, dass sie da hinaufklettern können, hinunterklettern, dass man einfach eine Matte davor macht, dass man verschiedene Matratzen hinlegt, einfach auch unterm Tisch krabbeln lassen, unter den Sesseln durchkrabbeln lassen, auf den Sessel mal hinaufklettern lassen. Natürlich alles quasi in einem, also man muss schon dabei bleiben bei so kleinen Kindern. Also man kann da nicht einfach den Raum verlassen, ne?
Ja.
Wie gesagt, Klettermöglichkeiten, ich finde das Pickler-Dreieck recht gut. Es gibt so viele Gerätschaften, die dafür heute gut geeignet sind. Es gibt so Sprossenwippen, es gibt so, wie heißen die, diese Wobbleboards, die man als Brücke aufstellen kann. Solche Geräte.
Also diese Wobbleboards sind sowas wie das für die älteren Menschen wie mich dann MFD-Boards oder irgendwelche.
Ja, genau. Ja, sowas.
Was ist es, also quasi man geht wieder zurück, man geht nach der... Na gut, aber jetzt haben wir natürlich auch traurige Ergebnisse. In den Studien sehen wir, wie unbewegt die Kids werden, wie sie im Kindergarten bereits Bewegungseinschränkungen aufweisen, wo viele, viele Kinder keine Rolle vorwärts mehr können, keine Rolle rückwärts, nicht mehr auf den Baum klettern, natürlich, weil sie zum einen wahrscheinlich leider die Umgebung dazu nicht mehr vorfinden, weil aber auch die Eltern immer, ja, ich würde sagen, ängstlicher werden. Bitte gehen wir da aber ganz kurz rein ins Thema multisportives Lernen bei den Kleinkindern.
Ja, also wichtig ist auch eins meiner Lieblingsthemen. Ja. Genau, also dass man oft die Kinder einfach mal machen lässt. Ich sehe das, gehe mit meinen Kindern auch viel auf den Spielplatz, ne? Und das sehe ich sehr häufig, dass zum einen Kinder viel zu früh schon auf eine Rutsche gesetzt werden, wenn sie noch gar nicht bereit dazu sind und dann quasi festgehalten werden. Also es wird quasi passiv so eine Bewegung gemacht.
Gerutscht,
ne?
Ja.
Gerutscht, gell? Wobei das Kind noch gar nicht weiß, wie klettere ich da jetzt eigentlich rauf, ne? Als erstes immer, ich lasse mal mein Kind mal ausprobieren, bin natürlich dabei, lasse es hinaufklettern und kann dann natürlich von unten entscheiden und mitschauen, traut sich das Kind oder traut es sich nicht. Und ansonsten kann man ja auch wieder das Kind anleiten, dann kommst du erstmal wieder herunter. Alles, was Kinder meistens alleine hinaufschaffen, schaffen sie auch wieder herunter. Also sie kriegen dann auch den Weg zurück wieder mit heraus, ja. Wenn man aber quasi Kindern nur einen Teil von der Bewegung mitteilt, ich setze dich jetzt auf die Rutsche und lass dich jetzt darunter rutschen, dann weiß das Kind ja gar nicht, ja, wie komme ich da eigentlich ohne Hilfe hinauf? Das heißt, es kann da gar nicht dieses Klettern erfahren, es kann sein Gleichgewicht wieder, seine Koordination, seine Kraft, seine Stabilität austesten, bei solchen Dingen. Also das ist einmal das eine, dass einfach, dass man die Kinder wie im Kleinkindalter auch, also im Babyalter auch, dass man sie ausprobieren lässt. Ja, und auch ein Fallen, wie du vorhin gesagt, ein Fallen gehört dazu.
Ja.
Ja, natürlich nicht aus 2 Metern Höhe, sondern dass man, wenn sie quasi mal über eine Stolperkante drüber, okay, dann ist es jetzt einmal drüber gefallen. Sie wird es vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr machen. Also das ist auch motorisches Lernen.
Absolut wichtig für das ganze Leben. Also
genau.
Wer nicht gefallen ist, hat definitiv zu wenig sich bewegt. Gut, aber jetzt gehe ich nochmal hinein in den Gedanken der Eltern, die natürlich sehr früh auch Fremdbetreuung dazu ziehen, wenn sie in den Job müssen. Gibt es da irgendwelche Checklisten, die man den betreuenden Personen auch mitgeben kann? Und immer wieder dieser Aufruf wartet, das Kind zeigt es an. Aber es gibt ja auch so viele Angebote von draußen und Eltern fühlen sich bemüßigt, diese Angebote auch alle auszutesten, wie zum Beispiel Babyschwimmen. Was gibt es da zu sagen?
Ja, also zu diesen Angeboten, da muss halt jeder, finde ich, ja mal das Richtige für sich finden.
Ja.
Also erstens finde ich immer wichtig, dass man nicht von Montag bis Sonntag jeden Tag was macht mit den Kindern, irgendwelche Angebote, sondern dass man sich vielleicht eins raussucht, maximal, da halt regelmäßig hingeht. Es ist ja auch quasi eine Bindungsgeschichte, die man gemeinsam macht, also Eltern und oder als Angehöriger mit Kind. Genau, und es kann ja auch zu viel sein und das Kind braucht Pausen. Also beim Lernen ist es bei der Motorik ist es genauso wie beim Lernen sonst auch. Das, was das Kind quasi jetzt da sich angeeignet hat, das muss es zu Hause in Ruhe auch mal ausprobieren können und für sich ausprobieren können und nicht, wenn man quasi von Montag bis Sonntag dann jeden erst Baby schwimmen und dann geht man noch zu einer Baby- oder Kleinkind-Turngruppe und dann geht man noch zum Geigen und Skifahren, ja, Fußball und so weiter.
Ja.
Genau, also was zu viel ist, ist auch zu viel. Also alles mit Maß und Ziel.
Ja, ich glaube, das ist wiederum das Extrem in unseren Gesellschaften weltweit, dass wir entweder Überbewegung fördern wollen oder gar nichts. Also zu Hause sitzen, Tablet schon mit 1,5, 2 Jahren. dieses gesunde Mittelmaß, da wieder zurück, back to our roots. Und immer wieder dieses Vertrauen ins Kind und dass das Kind oder die Kinder ja immer anzeigen, so weit bin ich jetzt, das möchte ich. Also finde ich, sie haben so eine Klugheit, eine angeborene. Und ich glaube, darauf zu hören, ist wahrscheinlich der wichtigste Tipp, den wir heute in diesem Podcast mitgeben können, oder? Zusehen, wie sich das Kind vermittelt. In der Bewegung. Ja, es wird halt dann von außen sehr viel diskutiert. Wir hören von dieser Turnstunde der täglichen, die es leider Gottes nie geschafft hat, wirklich sich zu etablieren in den Kindergärten und Volksschulen. Da kommt es schon eben, weil das kognitive Lernen so dominant geworden ist, kommt es halt zu wirklichen unbewegten Schulen und Erziehungssystemen. Aber die Lösung liegt wieder in der Eigenverantwortung, nehme ich an. Also es liegt in der bewegten Schwangerschaft, glaube ich, oder? Also wenn sich die Schwangere schon bewegt und ganz natürlich mit ihrem Körper, dann spürt das Baby das ja auch schon intrauterin und dann geht es ja weiter über die Babyzeit, über die Kleinkindzeit. Kann man das so schlussfolgern, Anne?
Prinzipiell schon, weil ja das Kind auch im Mutterleib schon Bewegung spürt und mitbekommt. Also je mehr es quasi da, sag ich mal, im Bauch geschaukelt wird, muss es da ja quasi mitarbeiten. Und genauso ist es ja dann auch in der Babyzeit. Also je mehr ich quasi meinem Kind Möglichkeit zum Bewegen gebe am Boden, also das heißt wirklich raus aus dem Maxi-Cosi, raus aus der Wippe, solche Dinge. Je mehr das Kind einfach Bewegungsmöglichkeiten bekommt, umso besser. Mhm.
Gut. Wie sieht's aus? Ab wann laufen sie nach rückwärts? Kann man das ungefähr bauen? Weil ich denke, diese motorische Grundentwicklung, Vorwärtsrolle, Rückwärtsrolle, Vorwärtslaufen, Seitwärtslaufen, Rückwärtslaufen, das sind ja im Gehirn Impulse, die ja auch dann die kognitive Entwicklung fördern. Hat man da ungefähr einen Rahmen? Weil ich glaube, wir Eltern sind auch schon so faul.
Mhm. Also es ist so, dass dieses Seitwärtsgehen, das üben die Kinder, bevor sie frei gehen, gehen sie ja schon seitwärts an den Möbeln entlang, ne? Ja. Und machen dann auch, wippen dann so hin und her, das nennt man Küstenschifffahrt, wo sie wirklich schon so ihr Gleichgewicht von rechts nach links ausprobieren, wie viel kann ich also stehen auf einem Bein, wie viel kann ich auf dem anderen Bein stehen, dann ist es oft mit so einer Rotation, das heißt, ich halte mich mit der linken Hand fest und mache dann quasi so eine rotierende Bewegung, quasi da drüben will ich mich jetzt dann festhalten, dass man quasi über so ein Eck schon geht. Dieses Rückwärtsgehen kommt eigentlich, wenn die Kinder sicher vorwärts gehen können, kommt das relativ schnell auch andersrum, weil die spielen ja mit ihrer Bewegung. Was kann ich noch alles damit machen? Ja? Ja. Also die probieren sich ja aus. Also wenn ich das noch so bei meinen Kindern weiß, wie die angefangen haben mit Gehen, das hat gar nicht lang gedauert und dann sind die bei mir in der Küche rückwärts gegangen und fanden das dann plötzlich ganz lustig, wenn dann eine Wand kam. Ne? Und dann haben sie das wieder vorwärts gelaufen und dann wieder rück. Und das haben die ganze Zeit gemacht. Also Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Wiederholung ist letztendlich auch der Schlüssel des Lernens. Ja. Alles, was die Kinder ausprobieren und immer wieder ausprobieren, bleibt auch irgendwann gut hängen im Körper.
Okay, das heißt, bewegte Babys, bewegte Kleinkinder bedeutet zusehen, wie sie sich alleine in die Welt hinein bewegen. Positives ist, sie haben auf jeden Fall, auch wenn man rausgeht, das vorhin gesagt, bei jedem Wetter wollen sie, natürlich, das ist ja ein Urinstinkt in uns allen, weil dann stärken sie das Immunsystem. Also Bewegung macht ganz viel und zwar fürs Gehirn, für die Sprachentwicklung, für das Immunsystem, für das Gewicht und, und. Was kann man noch mitgeben, so an Schnelltipps? Worauf muss man achten, wenn das Baby sich oder das Kleinkind sich einfach nicht bewegen möchte?
Also es gibt einfach ganz einfache Tipps, sage ich immer, spazieren gehen. Wenn die Kinder schon die ersten Schritte gehen, dass man einfach mal vor die Haustür geht und spazieren geht. Also es muss ja nicht weit sein und man kann ja auch den Buggy mitnehmen. Wenn man dann merkt, okay, das Kind ist jetzt müde, dann kann man das Kind natürlich in den Buggy setzen. Was ich sehr oft sehe, ist, dass halt dann auch so 3-4-Jährige häufig im Buggy sitzen. Da weiß ich natürlich vorher nicht, wie viel die schon gegangen sind. Das ist mal das eine, dass man die Kinder nicht zu viel herumkutschiert, sondern wirklich selbstständig ja mal gehen lässt. Ja, also die haben ja eigentlich diesen Urinstinkt, sie wollen gehen und wollen gehen. Und oft wird den Kindern das aber abtrainiert, weil, na, hier ist jetzt zu gefährlich und na, wir wollen jetzt hier schnell von A nach B, wir haben dafür jetzt keine Zeit. Nehmt euch die Zeit, sag ich immer. Ja, nehmt euch die Zeit, nutzt jetzt hier im Alltag diese Situation, dass die Kinder sich da jetzt bewegen können. Und wenn es halt da die 500 Meter zum nächsten Haus zur Oma ist. Ja,
auch ich denke, Entschuldigung vielmals, aber ich denke, das ist halt auch eine Bequemlichkeit der Betreuungspersonen, die dann, wie du sagst, nicht bei jedem Stein stehen bleiben wollen und dann will ja das Kind wo raufhüpfen und wieder runterhüpfen und dann schaut sich wieder eine Regenpfütze an. Und ich glaube, die Ungeduld in uns selbst ist oftmals wirklich der Trigger, den Buggy, den Kinderwagen zu nehmen und einfach selbst zu entscheiden, wie schnell man wohin kommt von A nach B.
Genau, ja. Also da wirklich diese Zeit dann mal nutzen und diesen Augenblick auch genießen, den man da mit seinem Kind hat. Es lernt in dem Moment, wenn es da sich Steine anschaut, hocken, aufstehen, klettern, auch so Bordsteinkanten oder oft hat man ja auch so, wenn man so Zäune hat unten so, wo man entlang klettern kann, lasst die Kinder da ruhig einmal an der Seite lang balancieren, lang klettern. Es ist eigentlich alles vorhanden, was die Kinder brauchen. Ihr müsst euch nur die Zeit dafür nehmen.
Es ist alles vorhanden und zwar so sowohl in der Natur, im Wald, auf den Feldwegen, auf den Wiesen, als auch in der Stadt. Ich erinnere mich ja sehr, sehr gut an mein Zebrastreifen-Hüpfen. Das war eines meiner selbstentwickelten Spiele, was immer ich am Zebrastreifen alles entwickelt habe, nur schwarz oder nur weiß oder schwarz-weiß, was weiß. Also das ist, Kinder sind ja da extrem fantasievoll. Und wie du sagst, wenn wir Erwachsenen den Mut haben und die Ruhe in uns zuzusehen und ihnen wieder mal selbst auch die sozusagen die Regie zu geben, können wir sehr viel auch in uns bewegen.
Genau.
Ja, das heißt also, die Summary dieses Podcasts, diese Tipps, bitte lasst sie alleine lernen von dem ersten Tag an, auch schon während der Schwangerschaft. Vielleicht, wenn ihr euch bewegt, liebe Mamis, dann spüren die Kinder das und es ist eine Information im Zellsystem. Die Tragetücher haben wir heute nicht erwähnt, aber das weiß eh schon jeder, wie toll das ist und wie gut das ist. Kann man auch lernen bei Physiotherapeuten, ein richtiges Tragen mit den Tragetüchern, weil damit auch die Mamis sich nicht komplett schräg machen mit der Wirbelsäule, ist wahrscheinlich auch gut zu wissen, was man wie bindet. Und dann ja ab dem 6. Monat zu achten, welche Reflexe gibt es, welche Zeichen geben die Babys, um anzuzeigen, da stehe ich jetzt, da möchte ich jetzt hin. Viele Babys haben das Robben übersprungen. Da würdest du jetzt als Physiotherapeutin auch nicht nervös werden und sagen, okay, wenn das jetzt nicht gerobbt ist, dann haben wir da ein Thema, oder? Also jedes Kind hat so seinen eigenen Stil. Kann ich das so resümieren?
Okay. Ja, prinzipiell schon. Also viele holen ja dann auch so Robben und Krabbeln dann erst nach, wenn sie eigentlich schon gehen. Also es hat ja auch, jedes Kind hat ja einen anderen Bewegungsablauf. Ja. Wichtig ist, es ist einfach, wenn es dann später gerobbt oder gekrabbelt ist, passt es noch.
Gut, liebe Anne, ich denke, das ist jetzt einmal ein Einstiegspodcast in bewegte Babys, wie man sich entspannt hinein bewegt als Elternteil. Wir werden dann in der nächsten Woche noch zu den Füßen ein bisschen näher sprechen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass das richtige Schuhwerk, die Füße, wie sie sich entwickeln. Das, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wollen wir euch dann nächste Woche noch besprechen. Anne und ich. Und ansonsten zu den degenerativen Dingen wie Skoliosen, die schon bei Babys und Kleinkindern entstehen können, glaube ich, da sprechen wir ein andermal. Ist das auch in deinem Sinne, Anne, oder?
Sehr gerne.
Super. Gut, dann danke ich jetzt mal für den Einstieg, für diese ruhige Art, in Bewegung hineinzuführen. Freue mich sehr auf unseren zweiten Talk und wie ich schon gesagt habe, da schauen wir uns mal die Füße an. Ja, also das sind ja sogenannte zweite Hände, die wir eigentlich bekommen haben. Gut, Anne, ich habe dann in den Shownotes deine gesamten Daten. Du bist in Deutschlandsberg in der Steiermark und bist selbst Mami und man kann mit dir Kontakt aufnehmen. Ich glaube, du hast auch einen Blog unter Kid Physio. Sieht man alles und ja, wir geben dann die Koordinaten an und ich sag mal danke und bis gleich. Und euch, meine Lieben, Baba, Anne.
Baba.
Euch, meine Lieben, sage ich danke fürs Zuhören und schreibt uns, wenn ihr Fragen habt zu euren bewegten Babys unter howtobabypodcast auf Instagram oder howtobaby.info. Sind wir wie immer sehr dankbar, wenn wir mit euch in den Dialog treten können und wenn ihr uns auch nächste Woche wieder zuhört, weil da schauen wir uns dann mal die Babyfüße an. Alles Liebe. Und viel Bewegung in dieser Woche. Ciao, ciao, eure Petra Baba.